Die Wikipedia. Soll ich einfach mal bei Folie 1 anfangen, Markus? Einfach mal so uns alle einfach mal reinwerfen.
Genau, also die Folien habe ich ja nicht für dich speziell gemacht, sondern die gehen ja auf unsere Sendung zurück. Das ist die Sendung 107 von Geschichten aus Wikihausen. Und zwar findet ihr uns unter wikihausen.de. Blend das ein, dann brauchen wir schon mal ganz groß Werbung. wikihausen.de. Klickt uns jetzt und abonniert uns. Also wir haben auch einen YouTube-Kanal, das ist youtube.de/wikihausen, ganz einfach. Und genau, unsere erste Folie, weil das mal irgendjemand gesagt hat, ist: Wikipedia ist kein Lexikon und keine verlässliche Quelle. Die Wikipedia wird als Propagandainstrument missbraucht, besonders Artikel im Bereich Gesellschaftswissenschaften, Geopolitik und Zeitgeschehen werden manipuliert. Ach, wer hätte das gedacht? Und dann halt unser Hashtag Wikipedia ist kein Lexikon für alle, die sich da in solchen Diskussionen befinden. Das ist der Punkt, der jetzt eigentlich seit 107 Folgen zur Genüge dargelegt wurde. Wenn jemand sagt, glaubt das nicht, dann sage ich, okay, dann guck dir wenigstens vielleicht mal 10 von unseren Folgen an und danach ist die Sache gegessen. Es gibt dann eine Hartgesottene, die sagen, ich glaube das immer noch nicht, denen ist dann nicht mehr zu helfen. Da kann man also nichts dazu sagen. Es gibt ja Leute, die gerne in ihrer selbstgeschaffenen Matrix bleiben wollen. Die nächste Folie ist dann sozusagen unsere Homepage. Dort findet ihr alle Sendungen und auch die Angaben, wo wir denn in welchen sozialen Medien wir zu finden sind. Wir haben auch unseren eigenen Server, also surf1.wiki-tube.de oder einfach nur wiki-tube.de. Ist aber derzeit ein bisschen verwaist. Ja, auf Odyssey sind wir auch zu finden. Ist dann die Folie 3. Und genau, und unsere Kontaktadressen auf Folie 5, das ist dann dirk@wikihausen und meine Wenigkeit markus@wikihausen.de. Dirk, wer ist Dirk? Dirk Pohlmann. Das ist ein Arte-ZDF-Journalist, mit dem ich jetzt schon seit 6 Jahren zusammenarbeite. Und ja, das ist eine gegenseitige Bereicherung. Ich bin eigentlich total froh, dass ich mit so einem Profi zusammenarbeiten darf. Wir sind uns nicht immer einig, aber ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt von Dirk. Also das kann man nicht anders sagen.
Krasser Typ und, auch, ne?
Also, ja, genau. Also seine Spezialthemen sind halt Geopolitik, während meine Spezialthemen sind halt so die technischen Hintergründe von der Wikipedia und natürlich der Klimawandel. Da sind wir uns beide zum Beispiel nicht einig.
Ach so.
Das darf aber auch so sein, natürlich, klar.
Mhm. Man darf sich bei kontroversen Themen auch mal nicht einig sein. Das ist normal, ja?
Ja, aber zum Beispiel, wir hatten ja ein Thema, dann ging es um das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten. Das haben wir in der Sendung nochmal aufgenommen, weil Apollo News da tatsächlich einen Punkt gesetzt hat, weil sie nämlich eine Gerichtsverhandlung gewonnen haben. Und da sieht man halt, das sind alles so Themen, die eher in Dirks Kompetenzbereich fallen. In diesem Falle sogar mit einem Interview, was ich dann selber nochmal geführt habe mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen, was dann auf Apolut läuft. Das ist unsere Homebase, ne? Also apolut.net. Da sind jetzt alle Sachen zu finden, ehemals KenFM. Ne? Mhm, ja. Und genau, dann springen wir mal vor zu dem eigentlichen Thema.
Entschuldigung, ich wollte an der Stelle auch eigentlich nur sagen, also Dirk Pohlmann verbreitet tatsächlich seit seinem Ausstieg aus den öffentlich-rechtlichen in Alternativmedien Verschwörungsideologien, laut der Wikipedia. Ich wollte das noch einmal. Also genau. Sehr sympathisch an der Stelle. Es ist eine Sache gesunden Menschenverstandes, in dieser Zeit Schwurbler zu sein. Wer nicht schwurbelt, der hat den Schuss in meinen Augen noch nicht gehört. Und da soll die Wikipedia auch das gerne auch bei mir reinschreiben, bei jedem reinschreiben, der ein bisschen über den Tellerrand hier hinwegschaut. Er hat mich auch, ich habe die Folge von euch gesehen, er hat mich wirklich sehr, sehr liebenswert gelobt. Das Kompliment, wenn du ihm das ausrichten kannst, das kam an und hat wohlige Wärme in mir ausgelöst. Also sehr, wirklich sehr, sehr nett. Man wird hier immerhin von einem Verräter der Öffentlich-Rechtlichen gelobt. Das kann ja nur gut sein.
Das ist ja eben nicht so. Also Dirk hat einfach mal gesagt, also man merkt, wenn man da nicht mehr gewünscht ist. Also er ist noch sehr gut mit Arte unterwegs, mit der Beta-Redaktion, aber man merkt dann halt, dass das Klima beim ZDF immer kühler wurde und die haben dann auch angefangen, in seine Filme reinzufuschen. Ne? Das heißt also, der letzte Film war ja Täuschung, die Methode Reagan und das ist ein preisgekrönter Film und dann haben die doch allen Ernstes vom ZDF gesagt, ja, der ist entspricht nicht ihren Qualitätsstandard. Das kann ja nicht mehr gut vorstellen, dass er nicht den Qualitätsstandards entspricht, weil er nämlich weit drüber ist und da mussten sie ein bisschen dann rumschrauben, sodass der Film so schlecht gemacht wurde, dass er wieder ihren Qualitätsstandards entspricht. Also das ist das, was jetzt gerade beim ZDF ist. Es ist hochpolitisiert, die Redaktion und deswegen sind momentan auch nur noch, ich weiß nicht, Dirk hatte mal zwischenzeitlich noch ein paar Joint Ventures mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß aber nicht, was da jetzt gelaufen ist. Da müsst ihr den Dirk direkt fragen.
Alles
und
klar.
Das andere, was immer wieder kolportiert wird, also das eine sind dann linke Leute, das andere sind rechte Leute, halte ich für äußerst problematisch. Also das, was, also du hast ja selber von dir gesagt, dass du recht seist, ne? Und ich selber bin ja eher so bei links Gewerkschaft zu verorten, ehemals Gewerkschaft, muss man dazu sagen. Ich bin da mit Pauken und Trompeten rausgegangen, weil also in der Corona-Zeit haben die Sachen verbreitet, die also wirklich vom Grundgesetz her überhaupt nicht mehr vereinbar waren. Also das war unterirdisch, was die gemacht haben. Und das Gleiche gilt ja für die SPD. Und aber das, was du vertrittst zum Beispiel, das sind ja Positionen, die ich zum Beispiel vor 15 Jahren von einem Helmut Schmidt gehört hätte. Ja,
also wahrscheinlich. Natürlich. Mit weniger Vehemenz wahrscheinlich, weil es für ihn, glaube ich, noch nicht so schlimm schlimm aussah wie jetzt. Er hat nur die Dinge kommen sehen, ja?
Naja, das ist ja jemand, der druckreif spricht und der hat ja immer sehr gesetzt die Sätze formuliert. Aber das hat er ganz knallhart auf den Punkt gebracht. Und auch andere alte Politiker, also die Altvorderen, was ich, Willy Brandt oder sowas, die hätten das genauso formuliert.
Ja, aber deswegen sage ich auch Danke. Deswegen sage ich auch Danke, dass Dinge mit gesundem Menschenverstand auszusprechen jetzt anscheinend rechts ist. Vielen Dank. Dann ist das jetzt halt alles klar. Dann habt ihr uns zu diesen Positionen jetzt dieses Wort gegeben. Dann, ja, danke.
Dann ist es so. Die politische Konnotation ist genau das, was jetzt gemacht wird. Das sind Waffen, also das Sprache als Waffe. Und wir haben dort solche Buzzwords, die gerne in den öffentlich-rechtlichen Medien, also zum Beispiel bei Jan Böhmermann und Konsorten, als auch in der Wikipedia benutzt werden. Die da heißen, alles, was mit Nazi-Kolle zu tun hat. Rechts ist gleich rechtsradikal, ist gleich rechtsextrem, ist gleich Faschist, ist gleich Nazi. Was natürlich grober Unfug ist. Ich gehe als Lehrer auch immer nach der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung und das ist klar definiert. Rechts ist das, was wir ehemals CDU-Lager hatten. Ja? Das heißt also, du vertrittst konservative Positionen. Das ist nicht IBE, sondern ganz normale Position innerhalb des politischen Spektrums. Und rechtsradikal, na gut, da ist jemand, der ist da schon ziemlich weit rechts außen unterwegs, aber immer noch nicht gewalttätig. Und das, was rechtsextrem ist, das bedingt immer der Gewalttätigkeit. Also entweder rufe ich dann zu einer gewalttätigen Handlung auf oder ich tätige selber so etwas. Das ist rechtsextrem. Und vorher kannst du dann auch nicht als solcher betitelt werden. Und diese Aufweichung hat ja System. Das heißt, ich vermische das so geschickt, dass es juristisch nicht mehr greifbar ist. Und das ist aber nicht unabsichtlich, sondern das wird mit voller Absicht gemacht. Das heißt, sie versuchen halt, sich juristisch da im grünen Bereich zu bewegen oder zumindest nur im Graubereich, sodass das eine Anzeige oder eine strafrechtliche Verfolgung immer ins Leere läuft. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und so machen sie es auch in der Wikipedia. Die wissen ja ziemlich, also als ob die eine Schulung gehabt hätten in der Richtung. Ja, ja. Und die wissen ziemlich genau, wie sie damit umgehen. Und der Begriff Nazi ist vollkommen, also das ist unglaublich. Der hat ja auch überhaupt nichts zu suchen. Nazi bedingt, dass du eine eugenische Agenda verfolgst und sagst, ich bin hier Angehöriger einer Herrenrasse und alle anderen sind Untermenschen und wir wollen Lebensraum im Osten oder was auch immer oder müssen jetzt uns einer Bevölkerungsgruppe entledigen, weil sie der jüdischen Religion anhängig ist und dann werden die jetzt alle meinetwegen massenweise vergast. Das ist Nazi-Ideologie, das hat aber noch nicht mal etwas mit Standard-Rechtsextremismus zu tun. Das ist eine ganz spezielle Form davon.
Nationalsozialismus eben, ja, genau. mit all seinen auch eben dann genozidalen Ausformungen, all das, die Relativierung des Ganzen liegt offenbar auf der Hand durch eben die Abnutzung dieses Wortes, was mittlerweile dann am Ende dann doch einfach nur noch dazu verkommt. Ne? Also das ist jetzt einfach nur noch die Feindesmarkierung. Es gibt auch kein Kontinuum mehr, es gibt keine Graustufen mehr. Du bist halt einfach, du bist rechts und damit bist du halt praktisch Hitler. Naja, so läuft
das
jetzt.
Genau. Also wobei halt das, was wir gerade gesagt haben, diese Eugenik ist das wesensbildende Merkmal zwischen einem deutschen Faschismus, also dieser Nazi-Ideologie und einem italienischen Faschismus, weil die Italiener waren mit der Eugenik, soweit ich weiß, überhaupt nicht unterwegs, beziehungsweise nur ganz am Rande. Das hat also da nicht groß interessiert. Das heißt also, du kannst Rechtsextremist sein, auch ohne dass du halt eine eugenische Agenda dahinter hast. Und die Eugenik ist mitnichten eine deutsche Erfindung, sondern das waren eher die Nachzügler. Also das ist eine Erfindung aus dem angloamerikanischen Bereich. Und man soll es kaum glauben, zum Beispiel so jemand wie Charles Darwin war da entgegen den Angaben in irgendwelchen Biologiebüchern, also ein glühender Eugeniker. Und auch der Aldous Huxley, beziehungsweise der Julian Huxley, der Vater von den beiden, das war nämlich, man nannte ihn Darwins Bulldog, auch ein Huxley. Und diese Huxley-Familie ist also eine zentrale Familie innerhalb dieser Eugenikbewegung. Das zieht sich bis heute, bis zur Gründung des IPCCs zieht sich das mit. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, können wir eine andere Sendung drüber machen. Okay.
Definitiv, also da können wir, glaube ich, viele Sendungen drüber machen. Es ist so mit Markus, und das ist auch gut, und so muss es auch sein, man kann ein Thema ansprechen und es tut sich eine Hand auf von 5 weiteren Themen, über die man wieder eine Stunde reden könnte. Wir versuchen es heute tatsächlich nur mit einem, so gut wir können. Ich bin auf Folie 5, springen wir auf Folie 15 oder noch nicht?
Genau, 15. Power Game, das ist deine Band.
Power Game, und ja, die Ex-Band, meine lieben Freunde. Ja.
Genau. Und wie hätte Dirk an der Stelle gesagt, also wer solche Freunde hat oder hatte, der braucht keine Feinde mehr. Also das ist, also als ich das gelesen habe, wie die Band sich zu dir geäußert hat, dachte ich mir, es ist unglaublich. Also man sieht an solchen Stellen, eigentlich ist der Böhmermann so eine Art Katalysator, ja. Er hat dir Gott sei Dank die Erkenntnis gebracht, dass du weißt, es lohnt sich nicht, Lebenszeit mit solchen Leuten zu verbringen. Ich habe ja selber in meiner Band gespielt. gespielt. Und ja, da, wir waren ja auch nicht immer alle einer Meinung, was die Themen anbelangte. Und das ist auch richtig und gut so. Was soll der Quatsch, dann sich da von jemandem zu distanzieren? Ja? Also müsste ich mich ja alle Nasen lang von irgendjemandem distanzieren, weil er nicht 100% meine Meinung vertritt.
Absolut.
Ja, genau. Und ich muss auch nicht über jedes Stöckchen springen. Gut, was jetzt auffällt, ist, dass dein Name da ziemlich prominent am rechten Rand auftritt. Ja?
Ah, schöner Wortwitz, von, ja. Next Door to Alice, nach wie vor, ja.
Genau. Hier, also auf der Folie 15 unten rechts, so halb abgeschnitten, ne? Mark Philipp L. Punkt, ja. Mhm. Und das Interessante ist, wann kam dieser Name rein? Und das fand ich sehr interessant. Wobei, Folie 16 gehen wir nochmal auf die ganzen Buzzwords ein. Das ist ja exakt das, was wir eben gerade gesagt haben. Ich zitiere mal, Trennung von Mark Philipp L. Das ist also ein Absatz, wie er zu dem Zeitpunkt, als wir es aufgenommen haben, am 22.05. zu sehen war in dem Artikel. Da steht also, am 9. Mai 2025 veröffentlichten das ZDF-Magazin Royal und die Zeit nach einer investigativen Recherche, dass Gitarrist Mark Philipp L. auf dem Videoportal YouTube die Kanäle Clownswelt und Ketzerkirche betreibe und ordneten diese dem Rechtsextremismus zu. Jetzt kannst du schon geil. Mal hupen, erstes Buzzword. Ja. Ne? Das habe ich übrigens auch so gemacht in der Sendung. Ich habe mir extra eine Hupe besorgt für diese Sendung.
Genau. Ich habe es gesehen, also ich war stolz auf dich. Dieses stilistische Mittel, es übt seine Wirkung aus, so wie es sein muss, ja?
Meine Tochter hat gefragt, wo denn ihre Hupe sei. Ich habe gesagt, ich habe sie gerade bei mir genommen. So, bereits vor der Sendung hatte sich die Band Ende April von L. getrennt, nachdem sie einen Hinweis auf den YouTube-Kanal und dessen Inhalte erhalten hatte. In einem längeren Statement bekräftigte die Band ihre Haltung und begründete den Rauswurf mit unüberwindlichen politischen Differenzen aufgrund der rechten, wieder hupen, Einstellung von L. sowie seiner Nähe zur Alternative für Deutschland. Nochmal hupen. Des Weiteren gebe es einen massiven Vertrauensverlust, da L. seine Tätigkeit jahrelang bewusst verschwiegen habe. Zugleich berichteten die Medien von einer Kampagne gegen die Band, für die sie rechte Kreise verantwortlich machen und die Hupe. Ja.
Also was habe ich eigentlich abgekriegt? Ich habe als einzelne operierende Person auf YouTube, die anonym aufgetreten ist, einfach die geballte Kraft des öffentlich-rechtlichen Kulturkampf-Outputs abbekommen. Ja, und die haben mich rausgeworfen und dann halt ein paar blöde Kommentare bekommen. Gut, ich räume ein paar ist wahrscheinlich untertrieben. Also die Leute haben, sobald sie das rausgefunden haben, nahezu unisono halt wirklich alles bei denen zugespammt. Ja, also das war schon hart und das war schon vor dem zweiten Statement, was ja dann noch wirklich voller schlagwortgeschwängerter Kaskaden war. Einfach um nochmal klarzumachen, in jedem einzelnen Satz steht eigentlich, wir sind die Guten, er ist der Böse, wir wollen nichts mit Bösen, wir sind Gute, Böse sollen raus aus der Band, Böse sollen zu sein. Wir sind Gute, bitte, meine lieben Freunde, wir sind alle die Guten und das halt alles mit ganz vielen verschiedenen Worten, eigentlich ausgedrückt Satz für Satz. Und danach gab es halt auch nochmal Kommentare en masse, sodass jetzt tatsächlich sämtliche Kommentarsektionen zu sind. Ich bin auch kein Freund davon, jetzt auf persönlicher Ebene meine Wäsche mit denen auf öffentlicher Bühne zu waschen. Darum geht es mir auch an dieser Stelle gar nicht. Es geht hier darum, dass wir in diesem Wikipedia-Eintrag Informationen drinstehen haben, wie zum Beispiel, ich wurde zugeordnet dem Rechtsextremismus. Das heißt jetzt tatsächlich, meine Lebensrealität besteht darin, dass Leute, ja, wenn ich mal irgendwie einen normalen Job ausüben sollte und es nicht irgendeine Aushilfe ist, dann wird gern gegoogelt. Wahrscheinlich auch bei Aushilfen. Und dann ist mein Name verknüpft mit dem Wort Rechtsextremismus. Sogar mal noch mit zwei Quellen. Aber zu denen kommen wir dann ja noch. Das ist Böhmermann und die Zeit. Ja, die haben mich dem zugeordnet und das ist dann reicht das für die Wikipedia, dass es da halt über mich drinsteht. Ne? Jetzt bin ich ein Rechtsextremist. Ich baue Bomben, um den Staat zu stürzen. Ich will einen expansorischen Ausbreitungskrieg im Osten führen oder was. Ja, also es steht da jetzt halt einfach zu meinem Namen.
Ja, es ist grober Unfug. Ja, da braucht man es nicht drüber zu unterhalten. Das hat der Ende ja mit mir ja auch genauso gemacht. Das heißt also, der NDR ist angekommen und hat...
Bist du auch rechtsextrem oder was?
Ja, natürlich, ja. Und zwar hänge ich angeblich der Reichsbürgerideologie an. So haben sie den Beitrag gemacht. Das haben wir übrigens auch in einer der letzten Sendungen transportiert. Ich glaube, 96 war das, das ist schon ein bisschen länger her. Und das, was der NDR ja überhaupt nicht gerne mochte, war, dass das ganze Kamerateam von Apolut auch angerückt war. Also wir standen da mit mehreren Kameras. Oh. Und da wird dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr schnell sehr privat. Das heißt, sie möchten sich natürlich nicht filmen lassen. Und die haben darauf bestanden und die war also wie die Furien, das waren drei Damen waren das und wie die Furien, sie wollten sich nicht fotografieren lassen und da hat das Dirk ganz gut auf den Punkt gebracht, im Moment, wir fotografieren die jetzt ja nicht im Bikini irgendwo am heimischen Pool, sondern sie sind bei der Arbeit, ja, und es gibt schon ein erhebliches Interesse daran, wie der NDR hinter den Kulissen arbeitet. Das hätten wir gerne dargestellt und es gab dann auch einen netten Diskurs noch vor Gericht danach. Oh. Und ja, das, also sie wollten, also wir haben ja dann einen Beitrag gemacht, wo dann die Hauptakteurin, die Autorin gezeigt wurde. Allerdings natürlich verpixelt, ne? Und aber selbst das wollte sie nicht. Und dann haben wir ihnen ganz schnell klargemacht, dass das wohl außerhalb des deutschen Rechts ist, was sie da verlangt. Also das kann sie nicht verlangen. Und ganz abgesehen davon haben sie mir noch Sachen unterstellt, die ich gar nicht gesagt habe. Das fand ich auch sehr interessant. Das Verfahren haben wir gewonnen. Und zwar haben sie gesagt, ja, der Herr Fiedler ist ja Querdenker. Und er sagt aber, er sei kein Querdenker. Und dann habe ich dann mit Anwalt zurückgeschrieben und gesagt, Moment, ich bestehe darauf, ein Querdenker zu sein. Nur nicht so, wie ihr das versteht, ja. Und zwar in der ursprünglichen Form. Und ich habe nie behauptet, dass ich kein Querdenker sein will. Ihr habt euch das Zitat ausgedacht. Und das haben sie natürlich als Zitat gebracht. Und das ist natürlich, egal vor welchem Gericht du hingehst, es ist einfach, geht gar nicht, ja. Also das Ding haben sie verloren. Also ich glaube, der Rechtsanwalt, der den NDR vertreten hat, der hat wahrscheinlich den ein oder andere Mal wirklich Herzklabaster bekommen, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, so viel Blödheit auf einen Haufen, das geht also wirklich nicht. Das ist unglaublich.
Also im Zeitartikel steht auch ein Zitat von meiner Mutter drin, das hat sie so nie gesagt. Es bleibt denen, selber überlassen, was sie damit machen. Ich glaube, die defekieren jetzt mittlerweile auch drauf und denken sich, dann steht es halt in diesem blöden Artikel. Aber es ist bescheuert.
Klag's ein. Also ich würde es einklagen an deiner Stelle, weil sie müssen einfach merken, dass sie da Mist bauen. Und auch dieser Schreiberling von der Zeit, wie heißt er nochmal, Fuchs oder so ähnlich, war richtig, ne, Fuchs, oder?
Ja, Christian Fuchs hat den Zeitartikel, ja.
Genau, also das, was der da als rechts identifiziert, da muss ich auch sagen, ich glaube, der würde wahrscheinlich einen Rechtsextremisten nicht erkennen, wenn er ihm mit dem Arsch ins Gesicht springt, ja, also das und mit dem Hakenkreuz tätowierten Arsch würde er wahrscheinlich immer noch nicht erkennen. Also der definiert ja alles als rechts, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja.
Und das Schöne ist, er zitiert ja den Verfassungsschutz und der sagt, rechtspopulistisch, ey, Alter, von mir aus nenn mich so, ist in Ordnung, wo liege ich falsch? Nenn mich rechtspopulistisch, ist in Ordnung. Dann sei es so. Es sagt ja noch nichts darüber aus, ob ich richtig oder falsch liege, aber dann bringt er aber immer so einen extremistischen Begriff mit rein, der selbst das, was der VS über mich sagt, übersteigt. Also weiß das jetzt am Ende doch besser als diese Behörde. Also da habe ich mich, ich habe mir mein Maul genug in meinen Videos darüber zerrissen.
Ja, also wie gesagt, also das, was du vertrittst, das, was ich jetzt verfolge ich ja nicht die ganze Zeit, aber das, was ich im Wesentlichen höre, da geht es ja um illegal Hinzugereiste hier nach Deutschland und dass die hier das Land verunsichern. Das ist also eins der Hauptthemen, die du vertrittst. Und das wäre zum Beispiel genauso von SPD in den 80er und 90er Jahren vertreten worden. Weil, wenn du irgendwie in der Form Sozialsysteme vertrittst, ja, also du sagst, wir brauchen halt eine soziale Absicherung für die Bürger des Staates, dann ist damit inkludiert, dass du natürlich die Sozialsysteme nicht mit Leuten überlastest, die von außen herkommen und noch zusätzlich die Sicherheit des Landes gefährdest dadurch, dass du einen, sagen wir mal, erhöhten Anteil von Straftätern in dieser Gruppe drin hast. Und das wäre ganz klar benannt worden. Also das ist kein Thema für links und rechts, das ist einfach eine rationale Reaktion darauf, das, was du bringst. Und das, was die da haben, ist eine vollkommen ideologisierte Reaktion darauf. Und da muss man sich schon mal langsam fragen, sind das Leute, die tatsächlich das Wohl des Landes im Auge haben oder das Wohl Europas im Auge haben oder in welche Richtung geht das?
Ja, aber die Fragen darfst du nicht stellen, Markus, aber, das geht zu weit. Bitte was? Du darfst die Fragen nicht stellen. Also die Fragen sind schon rechtsextrem.
Das liegt einfach daran, dass die Leute auch meistens nicht die intellektuellsten, hellsten Kerzen auf dem Baum sind. Ja, muss man mal so sagen.
Die haben studiert.
Ja, das ist ja genau das, was ich gerade in einigen Interviews jetzt bei Apolut abgearbeitet habe. Zum Beispiel ein Professor Dr. Bernhard Krötz, Mathematiker, beschwert sich darüber, was an den Unis gerade läuft. Da wird nämlich gegendert neuerdings. Also Gendergerechtigkeit in der Mathematik kann ich nur empfehlen. Läuft auf Apolut gerade das Interview. Es ist unglaublich, was da läuft. Und Schulen sind nicht mehr fähig, Schüler so auf die Uni vorzubereiten, dass sie dort ohne Probleme anfangen können. Also das sind also Leute, die behaupten, sie haben studiert, aber auf welchem Niveau? Ja? Und das, was da als Studenten rauskommt, das sehen wir ja, unsere herzallerliebste Außenministerin, die also mit ihrer
Pandemie-Intelligenz
die gesamte Welt zu Begeisterungsstürmen treibt.
Sie wurde ja wegbefördert in die UN. Also sie verdient jetzt monatlich irgendetwas bei 30.000 Euro. Also einfach mal nochmal das Dreifache von dem, was man vorher im Bundestag gehabt hätte. Also gut so. Zurück zur Wikipedia.
Zurück zum Thema, genau. Also wenn wir uns mal die nächste Folie angucken, ist die Folie 17. Mhm. Und dann sehen wir eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, dass die Einträge, die zu dir gemacht wurden, der erste Eintrag, der Bezug nimmt auf das ZDF-Magazin Royal, ist um 20.56 Uhr. Es stand zwar schon vorher dein Name drin, aber um 20.56 Uhr am 9. Mai, also an dem Tag, an dem das ZDF-Magazin Royal ausgestrahlt wurde, wird um 20.56 Uhr ein Beitrag zu dir eingetragen. Das sieht man an dem Kommentar in der Historie zu dem Artikel zu deiner ehemaligen Band. Aha. Und das ist insofern bemerkenswert, weil der Beitrag von Jan Böhmermann lief erst viel später am Abend. Der wurde also live viel später ausgestrahlt und du hast dann selber gesagt, ich habe schon vorher irgendwelche Meldungen bekommen, bekommen, weil das scheint wohl der Beitrag schon etwas früher in der Mediathek online gewesen zu sein. Ich glaube, ab 20 Uhr hast du gesagt.
20:30 sogar, ja.
Also 20:30. Und hier ist also jemand wirklich sehr, 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 sehr schnell gewesen. Wenn der um 20:30 online war, und dann hat er also quasi instantan, in dem Moment, wo der Artikel, wo die Sendung zu deiner Person kam, hat er instantan das in die Wikipedia eingetragen. Und das muss ein wahrer Schnelltipper gewesen sein.
Ein richtiger Böhmermann-Fan vielleicht auch.
Genau, also weil nämlich, ich habe das doch hier oben weiter, bei welcher Minute kamst du denn dran? Hier habe ich es, ich habe das Minuten genau. Nach Minute 13 kamst du dran, und wenn du sagst, 20:30 ist die Sendung online gegangen, ist also die Stelle, wo du dran kamst, ungefähr 20:43 gewesen. Also wenn der 20:30 ganz pünktlich in der Mediathek das Ding angeklickt hat und nicht auch ein paar Sekunden später, ja, dann ist er, also wenn er schnell geguckt hat, ist er also nach ungefähr 13 Minuten darauf gekommen, dass du also ein Kernbestandteil der Sendung warst. Und das heißt also, da sind wir also um 20:43 und um 20:56, er muss dann noch seinen Computer anschmeißen und dann muss er noch was tippen und dann muss er das auf Abschicken tippen. Und um 20:56 trägt er es ein.
Das war schnell. Also, das ist jetzt erstmal ohne Gewähr. Ich meine, 20:30 war die Mediathekzeit. Von mir aus war es 20 Uhr. Trotzdem schnell. Trotzdem, oh, okay. Und er musste darüber hinaus aus den Informationen, die er aus diesem aus der Sendung selber hatte, Rückschlüsse auf den Namen der Band schließen, dann den Instagram der Band finden, dann darauf gehen, dann diesen Screenshot verifizieren. Ist das der rausgeflogen ist? Okay, wie hieß er mit vollen Namen? Dann auf dem Wikipedia-Artikel draufgehen, den vollen Namen nehmen und dann eintragen und editieren. Das könnte schon ein paar Minuten kosten, und die Verschwörungstheorie liegt auf der Hand, das werden wir nie beweisen können. Wusste derjenige das vielleicht einfach vorher? Und genau, auch wenn sie es vorher wussten, und das ist das Ding, ja, wenn diese Verschwörungstheorie wahr ist, dass Leute es vorher gewusst haben, um es dann in die Wikipedia auch eintragen zu können, dass das vielleicht koordiniert wurde, vielleicht hat das ZDF was, das wissen wir nicht, keine Ahnung, ja, vielleicht ist was durchgestochen worden kurz vorher, aber selbst wenn dem so wäre, wäre es dumm, das direkt auch vor der Veröffentlichung in der Mediathek einzutragen. Von daher werden wir es nie so ganz sagen können, aber das war schnell. Schnell ist das richtige Wort.
Genau, und jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Das Wort Doxing taucht hier immer wieder auf, also die De-Anonymisierung. Und die Wikipedia, die legt ganz großen Wert darauf, dass die Schreiber der Wikipedia nicht de-anonymisiert werden dürfen. Das ist nämlich eine Wikipedia-Regel. So, und das ist ja dann auch so grotesk gewesen. Wir haben ja auch einige Wikipedianer de-anonymisiert, und mit einem gab es ein großes Gerichtsverfahren, nämlich mit dem Felix. Mit bürgerlichem Namen heißt dieser Wikipedia-Autor Jörg Matthias Claudius Grünewald, ehemals Jörg Matthias Claudius Egerer. Und der bestand auch darauf, dass also wir gegen Wikipedia-Regeln verstoßen haben, was dann darin gipfelte, dass am Oberlandesgericht Hamburg der Vorsitzende Richter Buske sagte, Moment, hier gelten keine Wikipedia-Regeln und es gibt das Gleiche wie am Landgericht Hamburg dann. Es gibt ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit an jemanden, der politisch manipulierend in der Wikipedia aktiv ist. Und genau das ist der Fall gewesen. Deswegen durften wir ihn ja auch de-anonymisieren. Und das finde ich ja sehr interessant, also dass Wikipedia, die sonst so darauf besteht, dass man nicht de-anonymisiert, hier einfach mal irgendwann schnell gegen die eigenen Regeln verstößt. Ja?
Also ich habe die Diskussion, gehen wir noch auf die ein? Hast du noch mehr dazu? Mhm. Ja, alles klar. Dann sage ich erstmal gar nicht mehr.
Langeweile, immer hin und her. Und das Interessante ist jetzt...
Ist übrigens rechtsradikal, der Kanal hier, laut ihm. Ja, der ist rechtsradikal.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, von wegen. Großer Mumpitz, ja. So, und das Interessante ist jetzt, dass, wie gesagt, am 9. Mai wird das das erste Mal eingetragen. Dann gibt es am 9. Mai noch einen zweiten Eintrag. Und ganz wichtig erstmal nochmal auf der Folie 17, da sehen wir halt dieser Sonntagsmaler. Das ist also ein Sichter, der hat diesen Eintrag sofort gesichtet, den ich da jetzt markiert habe mit zwei roten Strichen. Und auch ein direkter nachfolgender Eintrag wird wieder von Sonntagsmaler gesichtet. Ja? Da frage ich mich doch, was ist denn da los? Ja? Also offensichtlich ist dieser Sonntagsmaler doch sehr aktiv, was sein Eintrag
anbelangt. Mahlzeit, Entschuldigung.
Ja, genau. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Dann wurde halt auf der Seite ein bisschen hin und her editiert. Das ist jetzt die Folie 18 und da sieht man, okay, da haben sie irgendwie deinen Marc Philipp Lengert, deinen Namen, auf der Seite rechts unten eingetragen als zweiten Gitarristen. Du standest, glaube ich, vorher irgendwo anders drin. Also du warst, glaube ich, immer weiter oben eingetragen.
Ja, ich gucke, habe hier gerade meinen Laserpointer reingezogen. Einen Moment, ich muss ihn ein bisschen kleiner machen. So. Entschuldige, ja, höchst professionell. So.
Und das ist jetzt interessant. Also das, und jetzt kommt etwas, was mir doch wirklich also schwer auf den Magen geschlagen ist. Also wenn die Wikipedianer so viel Wert darauf legen, dass also kein Doxing, keine De-Anonymisierung in der Wikipedia stattfinden darf, einfach mal so, dann frage ich mich, warum sie bis zum 12. Mai, also 4 Tage oder 3,5 Tage gebraucht haben, nämlich bis 12.55 Uhr, bis da jemand sagt, Moment mal, Zitat, was genau ist an Wikipedia, also WP:Bio nicht verständlich? Das sind nämlich die die Regeln zu Biografien, also zu persönlichen Einträgen in der Wikipedia. Jetzt sind wir auf Folie 19. Und das ist ja, da frage ich mich, ja, ne? Also das dauert so lange und also in der Zeit ist ja ganz viel auf dem Artikel passiert. Also da haben massenweise Leute drauf geguckt in Folge der Sendung von Jan Böhmermann. So kann man jemanden kaputt machen. Also wenn das jetzt jemanden getroffen hätte, ich hatte ja auch schon Sorge gehabt, weil ich dachte so, wow, das ist jetzt aber ist too much und ich wusste halt nicht, wie medienversiert du bist. Wir kannten uns ja vorher schon sporadisch, weil wir uns ja einmal irgendwie in der Honigwarme getroffen hatten und da dachte ich mir, oh, ich ruf mal lieber an, so, ne? Aber das hat sich herausgestellt, dass das jetzt in diesem Falle bei dir jetzt die Sorge unberechtigt war, aber das hätte ja auch jemand anders sein können. Also dieser massive Druck, der hier entsteht und die gucken jetzt alle auf die Wikipedia. Jetzt gucken wir uns mal die nächste Folie an und das fand ich doch schon sehr interessant. Das ist die Folie 20 und da sieht man
ja, man sieht's.
Auf der Folie 20 sieht man ein Tool und zwar gibt es rund um die Wikipedia haufenweise Analyse-Tools. Und man kann sehen, wer was wann geschrieben hat. Das nutze ich auch mal ganz gerne, um halt auch eine De-Anonymisierung durchzuführen und auch den Leuten zuordnen zu können, wer hier was eingetragen hat. Und da sieht man jetzt also diesen Artikel Power Game und dann habe ich mal einfach mal ein Jahr über passieren lassen. Auf dem Artikel guckt keine Sau vorbei. Ein ganzes Jahr lang nicht. Und das ist wirklich hier, sehen wir zwar eine lineare Darstellung bis 30.000 Zuschauer. Unten, also auf der Y-Achse unten 0 Zuschauer, oben 30.000 und links geht es irgendwo los beim 1. Mai 2024 und rechts sind wir beim 21. Mai 2025. Und da sehen wir, da ist also im gesamten Jahr 2024 nichts los. Keine Sau interessiert sich für diesen Artikel und plötzlich ist der 9. und der 10. Mai und die Zuschauerzahlen schnellen in die Höhe.
Heftig, ja. Bis zu ja, 30.000 genau. Zugriffe pro Tag.
Genau.
30.000 auf dem verdammten Artikel von meiner Band, Alter. Komm, ja. Mal, bitte kurz festhalten. Ja, also einfach weil das eben die Hauptressource ist für Leute, die sich seriös über den Docs informieren wollen. Ja, also mir war in dem Moment, wo Böhmermann meinen Namen gesagt hat, klar, wir werden der Sache komplett den Wind aus den Segeln nehmen, indem ich dann einfach mit meinem Klarnamen und meinem Gesicht dann halt einfach auftrete. Und das ist dann die Flucht nach vorne und all der Impact davon ist damit aufgefangen. Aber angenommen, ich hätte das nicht gewollt, ja, dann haben sie spätestens da Sorge getragen, es so hart wie möglich da reinzuballern. Und du wirst es am Ende auch noch sagen, wie lange tatsächlich dann mein kompletter Name dort drin stand, ne? Also
dreieinhalb Tage, genau. Ja. Das heißt also, und auch jemand, der sich mit der Wikipedia ein bisschen auskennt, kann ja einfach in der Historie zurückspulen und kann deinen Namen in den älteren Artikelversionen finden. Das finde ich jetzt übrigens auch sehr interessant. Wenn sie Wert auf ein Doxing-Verbot legen, dann greifen normalerweise in der Wikipedia entweder die Administratoren ein oder in ganz schlimmen Fällen sogar die Oversighter, das sind also spezielle Administratoren, könnte man sagen. Administratoren können alte Artikel sichtbar löschen. Das heißt, also dann sehe ich, da gibt es einen Eintrag meinetwegen vom 9. Mai und der Eintrag ist ausgegraut und durchgestrichen. Dann weiß ich zwar nicht mehr, was da drin steht, aber ich sehe, da gab es mal einen Eintrag und ich kann ihn nicht mehr anschauen. Mhm, und wenn ein Oversighter aktiv wird, davon gibt es, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, glaube ungefähr 5 in der aktuellen Version.
Wenn wer aktiv wird, Entschuldigung?
Ein Oversighter. Ein sogenannter Oversighter hat Rechte, die es ermöglichen, einen Eintrag in der Wikipedia unsichtbar zu löschen. Das heißt, wenn du nicht ganz genau weißt, dass es diesen Eintrag vorher gegeben hat, dann ist der Eintrag weg danach. Und das haben sie sehr expansiv eingenutzt, als wir nämlich den Felix de-anonymisiert hatten. Die haben also die gesamte Wikipedia, also im Englischen würde man sagen sanitized, also sie haben sie klinisch rein gemacht, ja, indem sie mit Oversightern reingegangen sind und mit kompletten Artikellöschungen, die dann dazu geführt haben, dass man am Ende gar nicht mehr gucken konnte, wo er überall was geschrieben hatte. Also alles, was irgendwie auf seine Person hindeutete, wurde rausgelöscht, sogar aus der englischen Wikipedia. Hat er dann auch teilweise selbst gemacht, weil wir nämlich noch Artefakte in der englischen Wikipedia über seine Persönlichkeit gefunden hatten. Also da, wo er dann selber sehr redefreudig war und dann halt transportiert hat, was für ein toller Hecht er ist. Ne? Und dann da waren natürlich einige persönliche Daten dabei, die wir genutzt haben, um ihn zu de-anonymisieren. So, und da sind sie also sehr, sehr reinlich. Ja? Und aber bei dir interessiert sich keine Sau dafür, dass in älteren Versionen immer noch natürlich deine persönlichen Daten drinstehen. Also was soll das?
Stand denn der volle Name von mir überhaupt in diesem Artikel drin?
Der stand längere Zeit drin. Also als Gitarrist warst du in der Band eingetragen, natürlich. Ah ja, ah ja. Das kann man heute immer noch nachvollziehen. Man spult einfach auf eine Zeit vor dem 9. oder 10. Juni zurück und dann siehst du deinen Namen da mindestens in dem Kasten als Gitarrist. Ja,
ja, ja. Ja. Also was nicht schlimm ist, ne? Also es ist die Verknüpfung, die dort stattgefunden hat. Also ich habe die Debatte auch mitverfolgt, wo sie sich noch darüber gestritten haben, ja, ist es jetzt die Band, ist es jetzt der? Dann hast du in der Band halt mehrere Marks. Das war dann, er hat auch zu Verwirrung geführt, mutmaßlich. Jetzt sind wir hier, ja, dieser gigantische Spike, 30.000, 3 Tage lang der volle Name drin, gegen die Richtlinien der Wikipedia eigentlich.
Genau, und jetzt, Also das ist ja auch eine Zeit, wo dann also sehr schnell eingetragen wurde, dieser Absatz, dass du ein ganz schlimmer Finger bist. Und in dem Absatz wurde erst ganz am Ende rausgelöscht, der Name Längert. Ja? Und vorher stand also vollkommen im Klartext drin, Marc-Philipp Längert ist ein rechtsradikales Nazi-Arschloch. Ich übertreibe jetzt mal, aber das ist also das, was da drin stand die ganze Zeit. Ja? Also konnte das jeder über 3,5 Tage lang sehen. Und das waren auch die 3,5 Tage, wo am meisten Leute drauf zugegriffen haben. Wenn du jetzt eine Folie weitergehst,
da
siehst du auf der Folie 21 eine logarithmische Darstellung der ganzen Geschichte. Und das finde ich insofern interessant, weil wir auch im unteren Bereich sehen können, dass sich da was getan hat.
Ah.
Und zwar siehst du halt auf der Y-Achse, wie gesagt, ist diese logarithmische Skala. Und dann sieht man halt am 10. Juni diesen Ausschlag von 30.000 Zugriffen, danach noch knapp 20.000 am 11. Juni und am 9. Juni, wie gesagt, um die 5.000 Zugriffe. Aber was ich interessant fand, ist ein kleines Vorbeben. Und zwar am 28.04. sehen wir, dass da irgendwie so knapp 30 Leute drauf zugegriffen haben auf die Seite.
Ja, das ist wirklich ein Spike, ja.
Und da frage ich mich, was war da los? Und da hast du schon gesagt, also das war wahrscheinlich identisch mit dem Startzeitpunkt, wo diese Recherchen begannen. Wir haben in der Sendung gesagt, naja, da wird wahrscheinlich das Rechercheteam von Böhmermann öfter mal drauf geguckt haben. Halte ich aber nicht mehr ganz für haltbar, das mag auch stimmen. Was ich noch zusätzlich für denkbar halte, ist, dass es einen kleineren Kreis an Leuten gibt, nämlich vielleicht 30 Leute oder sagen wir mal 20 oder 10 mindestens, die jetzt auf diese Seite mehrfach drauf gucken und sich schon mal vorab informieren, wer könnte denn dieser Marc-Philipp Längert sein.
Vielleicht war das einfach auch die Recherche, ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo sie zu mir recherchiert haben, wussten sie, wer ich bin, aber sie haben nochmal versucht zu verifizieren und so ein paar Quellen hier schon mal zu sichern, wo mein Name auch drin steht.
Die haben wahrscheinlich nach Bildern zu dir gesucht, ja. Die brauchten doch, noch dieses Bild mit dem Plektrum. Oder wer glaubt allen Ernstes, dass die von dem Bild mit dem Plektrum, wie Böhmermann gesagt hat, auf deine Person gekommen sind? Also die haben jetzt mit der KI irgendwie zigtausende Bilder von irgendwelchen Heavy-Metal-Bands durchsucht und haben dann irgendwann sind sie dann fünf geworden mit Gesicht. Das ist grober Unfug.
Was glaubst du, wie viele Gitarristen allein dieses Plektrum, das war ja so ein Metall-Plektrum, was du in jedem Gitarrenladen kaufen kannst. Was glaubst du, wie viele auf die Idee gekommen sind, sich das mal um den Hals zu hängen? Und wie viele Metal-Gitarristen in Deutschland ein Plektrum um den Hals haben? Wie willst du das überhaupt? Nein. Ganz sicher nicht, Alter. Ganz sicher nicht. Die Bilder auch. Also wenn du dir die Bilder anschaust, ich glaube nicht, dass die KI fähig ist, diese beiden Bilder zu dem Schluss zu kommen, das sei dasselbe Plektrum. Das halte ich für ausgeschlossen, auch im Hinblick auf die Auflösung. Es gab einen anderen Weg.
Davon gehe ich aus, genau. Also ich schätze mal, das wird genauso gelaufen sein, wie das bei Dirk und mir war. Wir haben es auch in der Sendung so erwähnt. Und zwar haben wir, als wir damals den Felix de-anonymisiert haben, fehlten uns einige Puzzlestücke. Also wir hatten sein Geburtsdatum, was er selber ja öffentlich gemacht hatte. Wir haben also seinen Vornamen irgendwie gehabt, den er auch selber öffentlich gemacht hat. Wie gesagt, aus den alten Versionen von seinem Persönlichkeitsprofil aus der Wikipedia, ich glaube aus der englischen und deutschen Wikipedia konnte man das finden. Und dann hat irgendjemand uns gesagt, ey, der ist zum Rudolf-Scheiner-Gymnasium gegangen in Ingolstadt. Und dann war das Dirks Vorschlag, dass man das mal mit Stay Friends irgendwie überprüfen müsste. Und das habe ich dann gemacht, weil Dirk irgendwie nicht dazu gekommen ist. Und dann habe ich das in Stay Friends rausgefunden und habe dann also gesehen, aha, das ist Jörg Matthias Claudius Grünewald. So. Und dann kamen ja noch alle möglichen anderen Sachen, also auch die wirklich politisch relevant sind, dass der Typ halt in der Linkspartei drin ist und auch seine eigenen Parteikollegen über die Wikipedia diskreditiert. Sehr lecker. Ja, also das ist dann, wo man sagt, das ist mit dem denn los? Und die Parteikollegen wussten das teilweise, andere wussten das nicht. Dazu muss man wissen, dass in der Wikipedia, dass in der Linkspartei also so ein ständiger Nahkampf stattfindet, ja, so zwischen zwei verschiedenen Lagern. Ne? Das eine ist halt dieses Sarah Wagenknecht-Lager gewesen zu dem Zeitpunkt, das andere ist halt so ein Lager, was dann halt mit dem Bund Westdeutscher Kommunisten da irgendwie da zusammenhing, da irgendwie, also ganz schräge Nummer. Also kann man sich unsere Sendung dazu angucken. Das ist die Sendung 8, 9, 10, 11, 12, 13, die wir gemacht haben, von Geschichten aus Wikihausen. Also eine der ersten Sendungen, da kam er ja schon drin vor. Und so lange zieht sich das schon hin. Ne?
Und ihr habt dann ja auch vor Gericht die Sache ausgefochten und diese De-Anonymisierung war tatsächlich rechtmäßig.
Ja, die war rechtmäßig und zwar in allen Punkten. Also wie wir inzwischen sagen müssen, es gab einen strittigen Punkt. Da ging es um ein Foto und also wir haben behauptet, dass es dieses Foto gibt und er sagte, nee, das Foto gibt es aber gar nicht. Wir hatten Zeugen dazu und das ist dann erst in einer Nachverhandlung rausgekommen. Und ansonsten war das also komplett auf unserer Seite die Geschichte. Das Einzige, was war halt dieses Foto, was strittig war am Ende noch. Und wobei das nicht ganz korrekt ist, wenn ich es jetzt ganz genau so sage, ich glaube, das war das Oberlandesgericht und das Landgericht, die haben haben sich in zwei Punkten unterschieden. Ne? Also das heißt also, die letzte Instanz hat uns dann in einem Punkt recht gegeben, wo das Landgericht meinte, nee, das geht aber nicht. Und am Ende hing es halt an diesem Foto dran. So, und das ist dann nochmal irgendwie in noch einer Nachverhandlung gekommen. Ansonsten war das alles zu unseren Gunsten. Und zwar deswegen, weil wir uns an journalistische Standards gehalten haben. Hätten wir so gearbeitet, wie hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Zeit gearbeitet haben, da hätten wir aber richtig Geld bezahlen müssen.
Oh ja.
Und also unser Rechtsanwalt meinte, also das Verfahren, vor allen Dingen durch zwei Instanzen, weil es auch ein sehr hoher Streitwert war, von über 200.000 Euro, glaube ich, hatten sie uns da aufgebrummt, hat insgesamt gekostet den Felix um die 32.000 Euro. Das hätten wir bezahlen müssen, wenn wir Mist gebaut hätten. So,
das ist ja ein Baerbock-Monatsgehalt, ey.
Ja, so. Und das Interessante ist halt, zum Beispiel haben wir ganz, ganz gezielt Sachen nicht rausgebracht, die in den Privatbereich reinfallen und die für die Berichterstattung nicht relevant sind. Und vor allen Dingen der Intimsbereich haben wir nicht rausgebracht. Und das betrifft übrigens alle Sendungen, die ich gemacht habe. Jetzt rede ich nicht nur von diesem Felix, sondern von vielen Leuten. Ich habe von vielen Wikipedianern, das geht also bis dahin, dass ich deren Sexualleben durchleuchten könnte. Das bringe ich aber nicht raus. Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Auch wenn es bei dem einen oder anderen durchaus interessante Begebenheiten gibt, wo man denkt so, ey, Moment mal, ist der nicht verheiratet, aber der ist doch aber schwul, was soll denn das jetzt, ne? Also, das bringt man aber nicht raus, weil das ist nicht relevant für die Öffentlichkeit, so etwas.
Ja, und bei mir bestand ja praktisch der gesamte Zeitartikel in dieser Intimdaten-Orgie. Also, anhand der Fragenkataloge kann ich euch auch sagen, ich hätte in den Fragenkatalogen, wenn ich die jetzt öffentlich gemacht hätte, tatsächlich nur noch Sachen öffentlich machen können, die sie eh schon veröffentlicht haben und schwärzen müssen, was halt de facto Privatdaten waren, im Sinne von, das war seine Matrikelnummer oder so etwas in der Art, ja, wo du dann einfach, also auch Adressdaten und sowas, also so Sachen, wo ich dann halt auch nicht mehr viel hätte zu sagen können, ja, aber diese ganzen diffamierenden Sachen, all diese Bekanntmachungen aus meinem bekannten Umfeld, die waren auch in dieser Form schon so in dem Fragenkatalog drin, also die haben da sehr wenig ausgelassen, würde ich sagen, es war hart.
Das fand ich jetzt auch, das ist bemerkenswert, also sie...
Fast als wäre das der Punkt gewesen, also halt diese private Zerstörung, genau. Also das, was ihr gemacht habt, ist eine andere Kategorie, ja.
Genau. Also ich kann mich noch gut entsinnen, also wir hatten zum Beispiel bei einem Herrn Gerhard Sattler, hatte ich Recherchen zu seiner Arbeitszeit gemacht und zu eventuellen Kollisionen mit seinen Wikipedia-Edits, ja. Und ich habe mich drüber geärgert, weil ich wollte es nicht rausbringen, ich habe es auch nicht rausgebracht, ich habe mich drüber geärgert, dass also diese Recherchen von anderer Seite rausgebracht wurden. Und ich wollte das nicht, weil es ist ja nicht meine Aufgabe als Journalist, irgendjemanden in seinem beruflichen Leben zu schaden oder was auch anderes zu machen. Es geht nur darum zu zeigen, dieser Gerhard Sattler treibt in der Wikipedia Schindluder und in diesem Falle war halt wichtig, er ist Musiker und äußert sich zu Themen wie Geopolitik und zu 9-11 und was auch immer und zu dem Attentat von JFK, glaube ich auch, also eigentlich zu Gott und die Welt und das ist relevant, aber es ist nicht relevant eigentlich seine Arbeitszeiten oder sowas in Richtung. Das ist sein privater Bereich, den wollte ich nicht rausbringen. Das haben andere rausgebracht, was mich verärgert hat. Und hier in der Berichterstattung zu dir passiert das Gegenteil. Die breiten in aller Öffentlichkeit aus, was mit deiner Freundin ist und dass sie dich danach verlassen hätte und das auch so dargestellt.
Es stimmt ja auch noch nicht mal, das ist ja auch das Lustige. Ja, das haben ihnen halt Dritte erzählt, ne, die mich genau nicht mögen.
Genau, und das noch oben drauf. Und dann ist es noch so, dass dann also der Eindruck erzeugt wird, dass du quasi rechts abgebogen wärst, weil deine Freundin dich verlassen hätte.
Ja, es wird halt diese Incel-Heldenreise aufgemacht, ja. Also dann ist das so, also die Anti-Heldenreise, er ist verbittert, ja, in seiner Männlichkeit geschmälert, obwohl er sich immer als toxischer Mann gegeben hat. Und jetzt muss er seine Kränkung in der Männlichkeit ausdrücken durch noch mehr politische Radikalität und schwachsinnigem Schwurbel, den er da in den Äther rotzen muss. Und um das alles zu kompensieren, weil doch eigentlich ist einfach nur sein Herz gekränkt und seine Springerstiefel sehen sich nach Liebe und brauchen nur ein bisschen Zärtlichkeit, ja, weißt du. Und dann bist du schon in dem Ärztetext drin an dem Punkt.
Ja, genau, das ist ein bisschen im Ärztetext drin, genau.
Also das was sie da aufgebaut haben.
Auch, ja. Genau bei dem Punkt, wie ich es vorhin schon sagte, also die würden doch nicht mal merken, wenn ihnen ein Rechtsradikaler, also ein Rechtsextremist, also wirklich mit dem Arsch ins Gesicht springen würde, würden die gar nicht bemerken. Und das entwertet das Wort Rechtsextremist und Nazi. Also wenn ich das mal wirklich brauche, weil dann mal noch so ein Archetyp von Glatze mit Springerstiefeln um die Ecke kommt, dann glaubt mir das keiner mehr, weil jeder weiß, oh ja, schon wieder Nazi, ja, ist ja klar, es ist ja diese alte Nummer, die jetzt die Öffentlich-Rechtlichen über die Rampe tragen. Ja, es ist gruselig, in was für eine Art Debatte wir hier sind.
Das stimmt. Genau, so, 22 war schon dein Fazit, genau.
Genau, 22 sind wir, also das ist ja unser Fazit, was für die Wikipedia gilt. Ein De-Anonymisierungsverbot gilt für die Wikipedianer nur, wenn sie selbst davon betroffen sind. Ah. Wenn fremde Leute mit ihnen nicht genehmen politischen Auffassungen Opfer von sogenanntem Doxing werden, dann ist ist der Wikipedianer das, dann ist den Wikipedianern das vollkommen egal. Man gewinnt den Eindruck, dass sie mit Feuereifer mithelfen, diese Menschen im privaten Umfeld in Stasi-Manier zu zersetzen und fertig zu machen.
Ja.
Und genau das ist es auch. Und wir haben tatsächlich unter den Wikipedianern einige Leute, die enge Verbindungen zur Stasi hatten. Das haben wir auch noch nicht rausgebracht. Das sind also alles Themen, die noch bei uns auf Halde sind. Da müssen wir mal ein bisschen abarbeiten jetzt demnächst. Also es sind also jetzt viele Sachen, die da so noch in die Öffentlichkeit müssen. Ne? Aber das ist halt, das Bild rundet sich ab. Also die Wikipedia ist kein Lexikon. Also das kannst du vielleicht benutzen, um mal kurz nachzugucken, wie hoch der höchste Berg ist. Das mag wohl richtig sein, aber in dem Moment, wo irgendeine Information in der aktuellen politischen Debatte relevant ist, wo das irgendwas mit Parteienpolitik zu tun hat oder mit viel Geld, siehe Pharmaindustrie, dann ist die Wikipedia eben keine verlässliche Quelle.
Ja, ja, also ich war ja auch beim Nackenniveau zu Gast mit Paul Brandenburg und er ist auch laut der Wikipedia ein rechtsextremer Verschwörungsideologe. Das war auch nicht schlecht, die Mischung. Er kann auch immer abstecken, je nachdem, was er mal gesagt hat, wie sich dann der Artikel geändert hat, ja. Also die nehmen dann halt alles so, wie es ihnen passt und die Interpretation dessen, was aus der Quelle gemacht wird, sie obliegt halt allein dem Autor bei der Wikipedia. Also das war ja dort auch so. Die Zuordnung zum Rechtsextremismus, da hätte man auch schreiben können, ja, aber der Verfassungsschutz sagt rechtspopulistisch, so wie es auch aus derselben Quelle hervorgeht. Nee, wir nehmen schon mal rechtsextrem, ja, weil Christian Fuchs schreibt extrem rechts, zwar nicht rechtsextrem, aber es ist vollkommen klar, was durch diese Phrase dann ausgelöst werden soll. Die Wikipedia fasst es als rechtsextrem auf und Christian Fuchs hat nicht zu weit gegriffen mit seiner Bezeichnung im Sinne davon, dass, soweit ich weiß, du siehst es ja auch im öffentlich-rechtlichen Framing, dass du gerne, wenn die das noch nicht so ganz fest begründen können, ohne Zweifel, beziehungsweise ohne Zweifel heißt, sie haben nichts vom VS, der das sagt, dass sie dann halt sagen, extrem rechts, ultra rechts, rechts außen. Also all diese Umschreibungen, die aber dasselbe ausdrücken sollen. Die Wikipedia macht rechtsextrem daraus. Es ist wirklich interessant. Und ich würde mich interessieren, ob es da Mitwissen im Vorhinein gegeben hat. Wenn nicht, dann muss man diesen Wikipedianern lassen. Die sind unglaubliche Böhmermann-Fans und unglaublich schnell darin zu recherchieren, während manche Leute den Beitrag noch nicht mal ganz gesehen haben.
Genau. Also genau, das ist also bemerkenswert. Also man könnte auf die Idee kommen, dass es da ein Vorwissen gab und da jemand ganz, ganz schnell auf Absenden gedrückt hat, obwohl er den Beitrag schon längst geschrieben hatte, bevor die Sendung rauskam. Also das, was du gerade an Begriffen genannt hast, das sind ja die üblichen Buzzwords, die in der Wikipedia eingewoben werden. Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologe, Verschwörungsfantasten, alle möglichen Derivate davon. Dann irgendwas mit Rechtsextrem, Nazi hast du nicht gesehen. Dann Querdenker und Reichsbürger. Und das nochmal, um auf den NDR zurückzukommen, die haben es ja wirklich gebracht, obwohl ich mich gegen Reichsbürger positioniere. Ja, weil ich das also für, ja, sagen wir mal, inhaltlich nicht ganz durchdacht halte. So, und dann sage ich in einer Sendung bei Fairtalk, sage ich noch, dass das gerne genutzt wird, um halt aus dem Kontext Sachen rauszuschneiden und dann gegen dich zu verwenden. Und genau das macht der NDR. Quod erat demonstrandum. Ja? Also da denkst du, sag mal, was ist bei denen denn los? Ja, was ist bei denen denn kaputt? Und dann spreche ich die auch noch drauf an und dann sagt sie, wieso, das ist doch alles richtig. Ja? Und das haben sie dann übrigens, die haben dann sozusagen die Best-of-sinnentfremdeten Schnipsel meinem Chef gezeigt, hier von der Schule, und auch den Kollegen gezeigt. Ja? Allerdings sind sie da auf den Falschen getroffen, weil der hat gesagt, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Da hat er mich auch angerufen und sagt, mal, Markus, was ist da los? Und ich so, wie sah die Sendung aus? Ne? Und er so, ja, die sah so und so aus. Dann sind wir also schnell drauf gekommen, dass das die Sendung war. Ich habe also sehr schnell auch die Passagen gefunden, die ihm da vorgeführt wurden. Und damit habe ich dann die Reporterin konfrontiert und die wusste ganz genau, dass sie Mist gebaut haben. Aber tut dann halt so, als ob alles in Ordnung gewesen wäre. Ne? Also es ist unglaublich, was da jetzt rumläuft. Also die Leute...
Wir haben ja auch mitbekommen, der MDR verpetzt dich ja auch gerne an die... ich hätte was Stasi gesagt. Meine ich nicht so. Der MDR verpetzt dich ja auch mal ganz gerne, wenn du Whistleblower vom VS werden möchtest, wieder zurück in den VS. Ja, das war ja im VS Thüringen so. Da hatte dann ich glaube, die Geschichte ging ungefähr
das
so.
Das war das Thema mit dem Dr. Helmut Röver, also dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, mit dem ich gesprochen habe. Und das war auch Thema bei uns in Wikihausen, einer der letzten Sendungen. Also der seltsame Fall von einem, wie heißt der aktuelle?
Stefan Kramer.
Stefan Kramer, genau. Der seltsame Fall des Stefan Kramers. Also wo man einfach sagt, was ist denn da los? Ne? Und das fängt ja schon damit an, dass ein Stefan Kramer überhaupt nicht die Befähigung hat, in das Amt eines Verfassungsschutzpräsidenten zu gehen. Denn Voraussetzung dafür ist, dass er ein Richteramt ausüben könnte, weil er nämlich Volljurist ist. Und das ist er nicht.
Genau, ich glaube, der Ramelow hat da ein bisschen was gedeichselt. Ne?
Der ist so Sozialpädagoge. Also ich könnte mit der gleichen Qualifikation, die ich jetzt habe, wahrscheinlich auch Verfassungsschutzpräsident Ministerpräsident werden.
Ja, würde ich machen.
Nein, natürlich können wir das. Das fand ich also auch interessant, was ein Dr. Helmut Röver gesagt hat. Er meinte normalerweise, also der Verfassungsschutz ist ja ein Amt, was in der Öffentlichkeit auch sehr kritisch wahrgenommen wird. Und da nimmst du eigentlich keine Person, die sich vorher schon sehr rustikal geäußert hat. Und der Stefan Kramer ist nun genau just so eine Person, der sich schon vorher sehr exponiert und sehr rustikal geäußert hat zu verschiedensten Themen. So jemanden würdest du einfach nicht in den Verfassungsschutz nehmen als repräsentative Person, also nämlich als Präsidenten des Verfassungsschutzes, weil du dann der Gefahr läufst, dass natürlich die Öffentlichkeit sagt, was ist denn das für jemand? Was ist denn das für ein Verfassungsschutz? Da müssen wir mal genauer hingucken. Und genau das tun sie aber. Das heißt, das ist also ein höchst seltsames Politikum, was wir da mit dem Stefan Kramer haben.
Ja, also durchaus. Also es ging ja darum, dass da einer die Kranzniederlegung oder sowas bei einer Veranstaltung, wo die beobachtet wurde vom VS, wo er selber dran teilgenommen hat. Das waren die russischen Nachtwölfe. Eine so von ihnen selber auch eingestuft, ich glaube, radikale oder extremistische Motorradgruppe mit Russlandnähe oder so.
Genau, also das stimmt nicht. Also Dirks Einschätzung sagt, das ist eine ganz normale Rockergang, die sehr hohes Ansehen genießt. Also es sind eben nicht die Hells Angels, sondern eigentlich das ist eine sehr gesetzte Rockergang mit Ärzten und allem Möglichen. Also das heißt, das sind Akademiker meistens, die da mitfahren und genießen ein hohes Ansehen, weil sie halt zum Beispiel auch solche Ehrungen machen, wie da auch fotografiert wurde, nämlich, dass sie den gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg dann Ehre erweisen, indem sie Blumen niederlegen. Und da ist der Kramer fotografiert worden. So, aber der Verfassungsschutz selber ordnet aber dann halt die grauen Wölfe so ein. Ja?
Nachtwölfe.
Den gleichen Fehler habe ich in der letzten Sendung auch gemacht, habe ich auch korrigiert. Also das sind die Nachtwölfe, genau. Die werden vom Verfassungsschutz selber so eingeordnet und dann wird aber der Kramer da gesehen bei einer Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Er selber wird mit der Gruppe zusammen gesehen und kurze Zeit später ist er selber Verfassungsschutzpräsident. Was läuft da? Normalerweise wäre das jetzt ein Ausschreitungskriterium für einen Herrn Kramer, dass er nicht mehr Verfassungsschutzpräsident werden kann. Und das steckt dann ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, zwei Reportern vom MDR und denen fällt nichts Besseres ein, als das dem Verfassungsschutz selber zurückzuwählen, in bester DDR-Manier.
Absolut, absolut. Also du kannst ihnen nicht vertrauen, ne?
Ja, also das ist eigentlich das, also wenn wir sowas machen würden, Dirk, ich oder irgendjemand anders von den neuen Medien, wir wären doch tot.
Ja, ich meine...
Es gibt Quellenschutz und wenn wir wichtige Quellen haben, dann schützen wir die auch. Was soll denn das?
Ja, aber weißt du, warum ich das anspreche? Weil ich damit auch in den Raum stellen möchte, dass eben auch der Öffentlich-Rechtliche, könnte man wohl mal mutmaßen, auch Kontakte eben zum Inlandsgeheimdienst pflegt und man Ansprechpartner haben wird und auch der Verfassungsschutz. Diese Gesetzesänderung hat es gegeben, kurz vor der Korrektivrecherche. Die Kompetenz besitzt, auch Daten zur Ausforschung an Dritte weiterzugeben. Ja, also das ist ihm rein gesetzlich auch möglich. Wie gesagt, wir haben keine Beweise für gar nichts. Ich möchte nur da so den Wink einmal Richtung Schlomo und seine Affäre machen, bei der wir uns relativ sicher sein können, dass ja das Bundeskriminalamt und dann wahrscheinlich dann damit über Bande, genauso wie mit Staatsanwaltschaft, auch gewisse Regierungsinteressen eine Rolle gespielt haben könnten bei der ganzen Geschichte, weil die eben diese alternative Medienfront durchaus als Bedrohung wahrnehmen. Also als würden wir eigentlich mittlerweile mit nackten Kaisern mit ihren offenen Karten auf dem Tisch gerade spielen, weil sie selber auch wissen, ihre eigene Interessenvertretung ist halt der Öffentlich-Rechtliche und unsere Interessenvertretung ist dann eben die Alternativmedienlandschaft und wir treten ein in eine Phase der offenen Feindschaft. Insofern, als dass solche Methoden jetzt versucht werden, salonfähig zu machen. Ich glaube, sie haben sich die Finger gut damit verbrannt und machen hoffentlich trotzdem aber genauso weiter, weil dann werden sie jeden, den sie angreifen, einfach mit seinen Abonnenten verdoppeln und dann werden wir halt immer stärker. Danke.
Nee, ich sehe es anders. Also was wir sehen ist, der Totalitarismus lässt jetzt seine demokratische Maske fallen. Ja?
Das stimmt.
Und darunter kommt halt diese hässliche Fratze der Diktatur zum Vorschein. Und es ist so, es gibt die einen, die in Opposition gehen, zu denen gehören wir und wir versuchen das Ganze so weit, wie es geht, öffentlich zu machen. Aber denke bitte daran, dass also die meisten sind opportunistisch unterwegs. Die möchten nicht anecken, weil sie ihr Häuschen abbezahlen müssen, andere Verpflichtungen haben und sie können sich da sozusagen keine Spirenzien erlauben. So, und die haben Angst. Ja? Und es ist beängstigend, was hier läuft, weil wir viele, viele Anzeichen sehen von Diktaturen, die wir schon mal erlebt haben. Also entweder DDR-Diktatur und auch das Dritte Reich. Das heißt jetzt nicht, dass hier demnächst KZs aufgemacht werden. Das heißt aber schon, dass wir in den Anfängen sehen, und da hat sich schon vieles bewahrheitet, hier vollkommen undemokratische, vollkommen totalitäre totalitäre Strukturen eingezogen werden. Also zum Beispiel, dass ein Verfassungsschutz sehr, sehr eng mit der bayerischen Polizei, mit dem Grenzschutz zusammenarbeitet. Genau diese Zusammenarbeit von Geheimdienst und Exekutivorgan, nämlich der Polizei, ist in der Bundesrepublik nicht vorgesehen, weil wir damit schlechte Erfahrungen in der Nazizeit gemacht haben. Und dann ist die Frage, haben die jetzt hier sofort durch die Hintertür eine neue Gestapo aufmachen? Das darf nicht sein. Ja? Ich beziehe mich dabei auf den Fall von den Leuten, die an der Grenze festgehalten wurden, weil sie zu irgendeinem Migrationstreffen da wollten. Wo ging es dann? Also das ging halt um diese...
Wahrscheinlich Österreich oder Schweiz.
Ja, genau. Das waren halt diese identitäre Bewegung da, diese Geschichte da. Ne? So, man muss ja denen nicht zustimmen, was die da machen, aber du kannst sie nicht einfach an der Grenze aufhalten wegen nichts. Ja, und ein Hintergrund ist dann halt, dass irgendwie wahrscheinlich vom Geheimdienst da irgendwas an die Polizeiorgane durchgestochen wurden und die dann auf einmal aktiv werden. Was ist da los?
Ja, also das ist alles.
Das sind alles solche Zeichen, die wir sehen, die einen doch mit Schrecken zurücklassen. Man sagt, ey, was läuft hier im Staat? Dann habe ich ganz offensichtlich politische Verfahren. Wir von Apolut, also transportieren das ja schon seit geraumer Zeit sehr engmaschig, nämlich das Verfahren gegen Michael Ballweg, dann das Verfahren gegen Rainer Füllmich. Das sind alles politische Verfahren, die da gelaufen sind. Und diese vielen zahllosen Verfahren von ganz einfachen Leuten, die auf X irgendwelche Memes posten, dann mit einem modifizierten Schwarzkopf-Emblem Bezug nehmen auf unseren Wirtschaftsminister, ja, der großen Wert darauf legt, dass er hochintelligent gehandelt hat. Ja,
nichts anderes, ja.
Ich kann ja nur sagen, wäre mal lieber bei seiner Kinderbuchautorentätigkeit geblieben, ja.
Es wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe übrigens deinen Kanal hier gerade eingeblendet für die Leute, weil hier gerade ganz viele Fragen im Chat kamen. Also das ist unser lieber Gast Markus, für die später dazugekommen sind. Ich habe jetzt hier den Wikihausen-Kanal einmal eingeblendet. Ich denke, das ist der Ort, wo man dich finden wird. Führe kurz zu Ende. Der Andi, der klopft schon im Hintergrund ein bisschen an.
Genau, wir sind durch. Also wenn du letztes Wort hast, kannst du nochmal Apolut einblenden. Das ist ein apolut.net und da sind, also ich glaube, die letzten 5, 6 Interviews sind alle von mir, die da gelaufen sind. Da gibt es also Apolut im Gespräch und das ist, da sind also viele Sachen auch, die hier mit reinspielen in die ganze Geschichte. Genau, das nächste ist Thomas Röper. Ich guck gerade drauf, den hatte ich auch zuletzt im Interview. Also einen der letzten Korrespondenten nach Frau Krone-Schmalz, die aus Russland noch einigermaßen sachlich berichten und der ist jetzt ja gerade auf eine Sanktionsliste gesetzt worden.
Genau, haben wir vor zwei Wochen was drüber gemacht, ja. Sehr, genau. Sehr, sehr krass. Ja. Ja,
also es werden deutsche Staatsbürger auf eine Sanktionsliste gesetzt, die dazu führt, dass sie selber nicht mehr auf ihr Geld zugreifen können. Sie können sich auch nicht dagegen wehren, weil sie nämlich keinen Rechtsanwalt bezahlen dürfen. Ja? Also das ist unglaublich, was hier läuft. Also und das Ganze nicht mit Gesetzessachen, sondern einfach per Order de Mufti. Da kommt also von oben in Gutsherrenart, wird da was durchgedrückt von Uschi von der Leyen da, ne? Und dann läuft das einfach mal so. Was ist das für ein Staat? Also wir sind doch hier nicht mehr im Rechtsstaat unterwegs. Das ist das Problem.
Das ist das Ding. Also da können wir auch lange über die Aufarbeitung des Dritten Reiches reden, dass eigentlich das, was hätte stattfinden müssen, ist den Leuten beizubringen, unabhängig vom ideologischen Grundmauerwerk, die totalitären Ambitionen und Strukturen früh genug erkennen zu können. Egal unter welchem Label, unter welcher Flagge, unter welcher ideologischer Ausformung das funktioniert, die Mechanismen sind immer gleich. Und das hätten die Leute lernen müssen zu erkennen. Jetzt ist es die metaphysische Aufladung dieser Zeit und die Synonymisierung jedes politischen Gegners, eben um argumentfrei gegen ihn ankommen zu können, eben mit dieser Zeit, so wie es dann eben hier auch so zuteil geworden ist. Das ist die Strategie und sie speist sich eben aus eben dieser Art von Aufarbeitung und Kultur, die wir darum aufgebaut haben, weil sonst hier hätten bei den Leuten, die totalitäre Mechanismen erkennen können, läuten die Alarmglocken schon seit mindestens 10 Jahren, ja, mindestens. Und sie läuten immer lauter, ja, und das zu sehen, das solltet ihr alle euch auch aneignen. Es ist nicht abhängig von der Ideologie, totalitär kann jede Ideologie werden. Und die Achsen, über die wir reden, sind sicherlich auch mit rechts und links bezeichnet. Wir haben aber auch noch andere Achsen, die für uns auch relevanter sein sollten, vor allem auch die totalitär und freiheitlich. Ja, und das ist wahrscheinlich gerade die Achse, auf der sich hier große Teile eben auch gerade dieser Debatte abspielen. Markus, ich bedanke mich von Herzen, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank dafür, dass ich da sein durfte und vielleicht ist ja noch ein bisschen Licht in die Köpfe einiger Leute, die sich dann wundern, was in der Wikipedia da abläuft.
Ne? Ja, absolut, absolut. Vielen lieben Dank. Markus, mach's gut.